ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer. Gebäude, die wir sonst nur von außen sehen, mal von innen zu erleben, mit Architektinnen und Bauherren über ihre Projekte zu sprechen und ganz aus der Nähe zu beobachten, wie sich unsere gebaute Umwelt verändert. Das alles macht jedes Jahr der Tag der Architektur möglich. An diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, ist es wieder soweit. Einfach umbauen, so heißt diesmal das Motto des bundesweiten Tags der Architektur. Es geht um nachhaltige Architektur, um Holzbau, aber vor allem auch darum, Bestandsgebäude nicht abzureißen, sondern für eine neue Nutzung umzubauen. Ich spreche gleich darüber mit dem neuen Präsidenten der Hessischen Architekten- und Stadtplanerkammer, Gerhard Greiner. Schauen wir zu Beginn auf einen Stadtteil von Frankfurt, der ausschließlich zum Arbeiten gebaut wurde. Die Bürostadt Niederrad entstand in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts als Ansammlung von Bürohäusern in der Nähe von Autobahn und Flughafen. Doch die Monostruktur geriet in die Krise. Andere Standorte erschienen attraktiver, immer mehr Büroflächen standen leer. Wohnraum hingegen wurde immer knapper und so beschloss man nach der Jahrtausendwende, die einstige Bürostadt in ein Mischgebiet zu verwandeln, das gleich den klangvollen Namen Lyoner Quartier bekam. Doch wie kann man die bestehenden Gebäude nutzen, um in der einstigen Bürostadt Wohnraum zu schaffen? Meine Kollegin Jutta Nieswand hat sich das am Beispiel eines früheren Bürohochhauses angeschaut.
Seit rund 2 Jahren wohnt Moritz Kleffmann im Ruby Tower in Frankfurt-Niederrad, einem ehemaligen Bürohochhaus, das von 2016 bis 2019 in ein Wohnhaus umgewandelt wurde. Er fühlt sich hier wohl.
Man merkt zwar noch so ein bisschen die Konstellation von ehemaligen Büros, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie auffällt oder störend wäre. Ich merke das ganz klar daran, dass ich in meiner Wohnung relativ wenig Türen habe, sehr viel offene Fläche, was auch sehr schön ist.
Hausmeister Rolf Rosek bringt neue Infozettel an der Pinnwand im Ruby Tower an. Seine Arbeit hier findet er aufregend, interessant und abwechslungsreich.
Ein Großteil der Mieter kommt aus dem Ausland. Das ist die erste Anlaufstelle hier, weil es sehr zentral gelegen ist zum Flughafen. Aber auch in die Stadt ist es halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Wir haben aber auch ein paar Mieter, die ja schon seit Anfang an wohnen und hier gar nicht raus möchten.
Immerhin 150 Wohnungen sind im Ruby Tower entstanden, nachdem der Umbau 2019 abgeschlossen war. Ein solcher Umbau bringt einige Herausforderungen mit sich, sagt Christian Wedler, Geschäftsführer der GWH Bauprojekte, die diesen Umbau gestaltet hat.
Die Herausforderung ist, dass Sie auf Zustände treffen, die Sie im Vorfeld nie hundertprozentig untersuchen können. Wenn Sie etwas Neues bauen auf der grünen Wiese, haben Sie alles selber im Blick, alles selber im Griff, können es selber planen. Und hier treffen Sie auf Themen, die unsere Vorgänger schon gebaut und konstruiert haben. Und da erleben Sie auf der Strecke das ein oder andere Problem, das Sie vorher nicht bedacht haben oder vielleicht nicht beplant haben.
Das kann der Grundriss der Räumlichkeiten sein, der sich für ein Büro zwar gut eignet, für eine Wohnung aber weniger. Da gibt es dann Winkel und Ecken, die in einem Wohnungsneubau so nicht geplant worden wären. Oder es gibt, wie hier, nur eine Wohnungsgröße.
Wir haben hier in Anführungsstrichen nur 50 Quadratmeter große Zweizimmerwohnungen, die Gott sei Dank am Markt ausgesprochen stark nachgefragt sind. Wir haben noch 1-2 Wohnungen oben als Penthouse-Wohnungen, die noch ein drittes Zimmer aufweisen. Aber ansonsten ist das eben ein Nachteil, dass Sie keine Variabilität haben. Sie können hier nicht 4 oder 5 oder 3 Zimmerwohnungen ausbilden, sondern Sie müssen das nehmen, was es gibt, um den Vorteil, dass Sie nicht neu bauen müssen.
Und das wiederum spart natürlich Energie. Der CO2-Fußabdruck fällt hier viel kleiner aus, weil nicht erst abgerissen und dann neu gebaut wurde. Neben dem Ruby Tower ist auf dem Gelände noch ein Neubau entstanden und ein neues Parkhaus, sodass es insgesamt jetzt hier 300 Wohnungen gibt. Das ist aber nur ein Teil der Wohnungen, die in den letzten Jahren in der einstigen Bürostadt Niederrad entstanden sind. David Reutmann, Vorsitzender der Standortinitiative Neues Niederrad.
Wir haben in den letzten 10 Jahren einen Quantensprung erlebt von ungefähr 800 Einwohner in diesem Quartier auf 8000. Also was schon sehr substanzieller Erfolg ist, wo wir nicht zufrieden sind. Wir warten immer noch, dass die Stadt die Infrastruktur verbessert, die Schule baut und auch weitere Ergänzungen macht zum Quartier.
Da wäre es auch sinnvoll, meint er, aus den breiten Straßen eines ehemaligen Büroviertels schmalere Straßen mit Grünflächen zu gestalten Mieter Moritz Kleffmann ist vor 2 Jahren in den Ruby Tower eingezogen, weil er so relativ nahe zu seiner Arbeit wohnen kann und die technische Ausstattung ihn überzeugt hat.
Fußbodenheizung, Glasfaserinternet, Dreifachverglasung. Ist etwas anonym natürlich, weil man sehr viele Mieter hier hat, aber die Mieter, die man trifft, die sind alle sehr nett.
Wohnen im umgebauten Bürohochhaus. Ergänzt durch einige Neubauten drumherum ist hier eine ganze Wohnanlage entstanden, geplant von dem Frankfurter Architekturbüro von Stefan Forster. Das Projekt ist beim bundesweiten Tag der Architektur an diesem Wochenende zu besichtigen. Unter dem Motto »Einfach umbauen« sollen vor allem Gebäude gezeigt werden, bei denen durch Um- und Weiterbau eine neue Nutzung möglich wurde. In Hessen hat eine Jury der Architekten- und Stadtplanerkammer 81 Objekte für den Tag der Architektur ausgewählt. Und ich habe darüber mit dem Ende Mai neu gewählten Präsidenten der Kammer gesprochen, mit dem Kasseler Architekten Gerhard Greiner. Zunächst wollte ich wissen, welches denn seine persönlichen Highlights sind bei diesem Tag der Architektur.
Oh, deren gäbe es viele, sage ich mal. Die Jury hat eine tolle und weitreichende Auswahl getroffen, weil sie so vielfältig ist. Große Häuser, kleine Häuser, Umbauten, Neubauten, Landschaftsarchitekturen und Innenräume und so verschiedene Nutzungen. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und allen prämierten Objekten liegt etwas Besonderes inne. Also es lohnt sich aus meiner Sicht, auf Entdeckungstour zu gehen. Und wer dazu noch ein bisschen Unterstützung möchte, ich weiß beispielsweise in Wiesbaden gibt es eine Bustour und in Nordhessen in Kassel machen wir traditionell am Sonntag eine kleine Radtour und entdecken verschiedene Ziele per Rad. Die Tour heißt Meinungen und Muskeln und da sind insbesondere auch Leute eingeladen, die nicht unbedingt vom Fach sind. Es ist ja auch ein Stück Bildungskultur, Kulturvermittlung. Insofern sind alle herzlich eingeladen.
Und das Reizvolle an diesem Tag der Architektur bundesweit, aber eben auch in Hessen, ist ja, dass man in Gebäude reinkommt, die man normalerweise nicht von innen erleben kann und man auch mit denen reden kann, die sie geplant oder in Auftrag gegeben haben, also Bauherren, Herrinnen oder Architektinnen, Architekten. Welche Einblicke bekommt man da, wenn man aus dieser Perspektive in so ein Gebäude reingeht? Was erfährt man, was man im Alltag nicht so mitbekommt?
Wenn Sie dort mit Bauherrinnen und Architekten sprechen, glaube ich, ist es vergleichbar, als wenn Sie durch ein Museum streifen. Sie sehen ein Kunstwerk, das berührt Sie möglicherweise und Sie bleiben davor stehen. Aber mit einer Führung, mit einer qualifizierten Führung im besten Fall, hat man so viel tiefere Einblicke und so viel mehr Verständnis für das, was sich einem sonst so auf Anhieb nicht erschließt. Also gehen Sie ins Gespräch, das ist kein Muss. Aber das Angebot ist ja einmalig, dass man an diesem Tag tatsächlich auch mit den Entwurfsverfassenden selbst ins Gespräch kommen kann. Und in aller Regel wird man nicht dümmer.
Das Motto dieses Tags der Architektur lautet ja einfach umbauen. Um ist in Klammern gesetzt, aber dadurch irgendwie auch betont. Also es geht darum, dass unsere Umwelt eigentlich schon voll ist von gebauter Architektur, die man eigentlich immer weniger aus Gründen des Klimaschutzes abreißen sollte und wo man eher überlegen kann, was können wir hier umbauen, anders bauen, um auch neue Nutzungen zu ermöglichen. Gibt es da gelungene Beispiele in Hessen, auch gerade bei diesem Tag der Architektur?
Ja, unbedingt. Also ich war positiv überrascht, wie viele Beiträge dieser 81 ausgewählten Projekte bereits, ja, ich sag mal im weitesten Sinne, Umgang mit dem Bestehenden beinhalten. Das sind Umbauten, das sind Sanierungen, das sind Erweiterungen. Der Umgang mit dem Bestand ist ja einerseits für uns, ja, historisch schon eine tradierte Methode zur Schaffung von Wohn- oder Gewerberäumen. Und andererseits muss man ja selbstkritisch feststellen, dass wir in den letzten Jahrzehnten nicht nur bei Serienartikeln wie Fernseher, Fahrräder oder Küchengeräten zur Wegwerfgesellschaft neigen. Das greift ja leider mittlerweile auch sehr stark in den Bausektor ein, wo aus unserer Sicht, aus unserer heutigen Betrachtungsweise viel zu achtlos Gebäude abgerissen werden. Und so ein bisschen wie die jungen Leute teilweise wieder die 70er Jahre Fahrräder entdecken und die hip finden, glaube ich, bedarf es auch bei uns im Bauwesen einer neuen Kultur des Hinsehens, des Achtens, Ja, weil genau wie Sie sagen, die Wiederverwendung von Baustoffen ist im Grunde genommen für das Bauwesen doch der beste Klimaschutz. Und immerhin reden wir von rund 40% der Global Warming Potentials, die wir mit dem Bau und Betrieb von Gebäuden verantworten. Also wir haben eigentlich den größten Hebel in der Hand und da den Fokus wieder auf mehr Umbau, auf mehr Altbau, mehr Bestand zu legen, ist, glaube ich, eine sehr gute Angelegenheit.
Es gibt ja so alte Gebäude, bei denen ist ganz klar und liegt auf der Hand, dass man sie auch schon aus Denkmalschutzgründen gerne erhalten möchte. Also zum Beispiel ist in Darmstadt eine umgebaute Scheune aus dem 18. Jahrhundert zu besichtigen, die jetzt ein Wohnhaus ist, oder auch in Kassel das Sudhaus der früheren Martini-Brauerei, wo jetzt ein hippes Bürogebäude mit Gastronomie auch entstanden ist. Und auf der anderen Seite sind da so Bürohäuser der 60er, 70er Jahre, bei denen wir eigentlich Schwierigkeiten haben, eine besondere ästhetische Qualität zu entdecken. Lohnt sich auch bei denen der Umbau? Müssen wir die vielleicht auch mit anderen Augen anschauen, um den Wert dieser Architekturen zu erkennen?
Also unsere Maxime ist, dass erstmal jedes Gebäude verdient, sorgsam behandelt zu werden. Also ähnlich wie ein Denkmal. Vielleicht nicht mit dieser sehr stringenten Konsequenz, aber es waren ja auch in den 60er, 70er oder 80er Jahren mal Architektinnen und Architekten, die es entworfen haben, die sich dabei was gedacht haben. Es waren Bauherrinnen und Bauherren, die Geld und Handwerker, die Materialien und Schweiß in solche Gebäude gesteckt haben. Es wäre, glaube ich, ganz wichtig, dass wir solche Gebäude erstmal sorgsam betrachten und erst in zweiter Instanz über einen möglichen Abriss entscheiden. Also pauschale Regeln, glaube ich, gibt es da nicht, ob der 60er oder 70er Jahre den ästhetischen Anforderungen heute genügt. Denn denken Sie ein kleines bisschen zurück. In der Nachkriegsmoderne hatte man auch keinerlei Respekt vor Gründerzeit oder Jugendstilhäuser, die doch relativ achtlos Bürogebäuden geopfert wurden. Und so, glaube ich, braucht es auch heute wieder ein Stückchen Zeit, ein Stückchen Abstand in der Rückschau, bis wir vielleicht die Werte erkennen, zu denen wir heute vielleicht manchmal so ein bisschen, komm, das kann doch weg, wirklich, das ist doch nicht schön. Ja, also das ist ja auch relativ, und ich glaube, das muss auch immer wieder gesellschaftlich diskutiert werden, wie die Schönheit, Ästhetik, welche Werte sozusagen da dominieren, wenn man über Abriss oder Weiterbau entscheidet. Natürlich sollte man, glaube ich, auch nicht dogmatisch daran gehen und alles zwingend erhalten. Aber die Kriterien dafür wandeln sich und sie müssen immer gesellschaftlich diskutiert werden. Denken Sie an das abrissbedrohte Frankfurter Opernhaus oder die offene Schule Waldau in Kassel. Da guckt der Brandschützer durch eine ganz andere Brille als die langjährige Theaterabonnentin, die seit 20 Jahren ihren Lieblingsplatz dort hat, wo emotionale Werte eine Rolle spielen. Oder der Kämmerer denkt anders darüber als jemand, der den CO2-Gehalt des Bestandsbaus beurteilen soll. Denn in aller Regel braucht ein Ersatzneubau fast 100 Jahre, bis er seine Energie wieder eingespielt hat. Und da ist Architektur, glaube ich, die hohe Kunst, die Dinge gesamtheitlich zu denken und nutzungsgerecht, wirtschaftlich und natürlich nicht zuletzt auch ästhetisch gut gestaltet zu beurteilen. Denn nur die als schön empfundenen Gebäude werden ja auch so geschätzt, dass sie ja langfristig genutzt und geliebt werden.
Ich nenne einfach nochmal zwei Beispiele, die diesen Umbau auch deutlich machen. In der früheren Bürostadt Frankfurt-Niederrad, also so einem Büroviertel aus den 60er, 70er Jahren, ist aus einem dieser Bürohochhäuser ein Wohnhaus geworden. Das erkennt man eigentlich nur noch in der äußeren Gestalt wieder, aber es hat einen völlig anderen Charakter bekommen und eine ganz andere, heute sehr wichtige Nutzung. Und auf der anderen Seite gibt es sowas wie den Weiterbau einer früheren Kirche im Ortsteil Martinstal von Eltville, aus der ein Wohnhaus geworden ist, wo aber dieser Kirchenbau aus den 60er Jahren noch sehr gut erkennbar ist. Bei diesen 81 Projekten, die aus den 114 Projekten ausgewählt wurden für den Tag der Architektur, konnte Ihre Jury da aus dem Vollen schöpfen oder gab es da eigentlich nicht viel mehr zu holen? Also wie ist der Stand der Baukultur? Wie viel spannende neue Gebäude entstehen oder Umbauten entstehen in Hessen in einem Jahr?
Ja, da kann ich ein Stück nur spekulieren. Ich bin seit 3 Wochen im Amt und war deswegen bei dem Jurierungsprozess selber nicht dabei. Aber wenn ich mir die ausgewählten Beispiele ansehe, sieht man doch, dass es um den Stand der Baukultur so schlecht nicht bestellt zu sein scheint. Also gute Beispiele machen Schule und das ist ja der Sinn dieser Auszeichnung. Aber klar, ich kann nicht verleugnen, es gibt auch, wie in allen Kunstformen, auch in der Architektur, Mittelmäßiges und Banales. Also ein Gesamturteil über die Baukultur zu fällen, fällt mir an der Stelle doch schwer. Natürlich entstehen auch oft, ich denke jetzt gerade an doch manchmal etwas belanglose Einfamilienhausgebiete, entsteht natürlich auch vieles ohne den qualifizierten Architekten oder die qualifizierte Architektin. Und als Kammerpräsident muss ich dann sagen, do it with an architect.
Was können Sie denn tun, auch in dieser Rolle als Kammerpräsident, um sich durchzusetzen, zum Beispiel gegen ja auch ganz handfeste wirtschaftliche Interessen? Also man kann ja Eigentumswohnungen im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel extrem teuer verkaufen, egal wie hässlich das Gebäude ist, in dem Sie sich befinden. Ist es schwer, unter diesen Umständen überhaupt Baukultur und ästhetische Kriterien durchzusetzen?
Also zugegeben, es wird nicht leichter im Laufe der Zeit. Aber gleichwohl müssen wir insbesondere an die gesetzlichen und normativen Rahmenbedingungen ran, um den Umbau, auch baukulturell hochwertigen Umbau, was nicht zwingend heißt, dass es um teure und um Hochwertigkeit im Sinne von hohen Quadratmeterpreisen geht. Wir müssen insgesamt daran, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu stricken, dass der Umbau erleichtert wird, denn kein Mensch versteht wirklich, warum ein, das gerade von Ihnen angesprochene Bürogebäude oder Gebäude aus den 70er Jahren, die regulär mal errichtet wurden, warum wir die heute zum Teil abreißen, weil die Schallschutzanforderungen nach heutigen Maßstäben beispielsweise nicht mehr ohne weiteres einzuhalten sind. Und so addieren sich ja viele in den Laufen der jetzt letzten Jahrzehnte überbordenden DIN-Normen dazu, dass wir sehr leicht wieder dazu kommen, oh Gott, dann müssen wir es doch abreißen. Also wir müssen an den Gesetzgeber ran, wir müssen aber auch an die Bauherrinnen und Bauherren ran, ein Verständnis dafür zu wecken, dass es ja auch Zeitzeugen sind. Die sind manchmal schön oder werden als schön empfunden, da ist es besonders leicht. Und bei anderen bedarf es natürlich erstmal der Transformation und genau, da schließt sich vielleicht auch ein Stück der Kreis. Der Tag der Architektur hat ja zur Aufgabe, diese gelungenen Beispiele sichtbar zu machen. Und ich denke, deren gibt es viele, gerade im Altbaubereich, was auch an ästhetischen Qualitäten aus einem, ja, bis dahin vielleicht so ein bisschen im Schlaf versunkenen Bürogebäude steckte. Wie toll man auch eine Kirche, Sie hatten es gerade angesprochen, oder ein Sudhaus zu neuen Nutzungen wiederbeleben kann. Das sind doch positive Beispiele, die Mut machen und natürlich auch CO2 sparen.
Ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, was das eigentlich für das Selbstverständnis von Architektinnen und Architekten bedeutet, die ja auch häufig mit einem gesunden Selbstbewusstsein sagen, ich will hier meine gestalterischen Ideen umsetzen. Wenn wir immer mehr umbauen und weiterbauen, also Bauen im Bestand praktizieren, dann ist das ja auch eine Einschränkung, weil man muss sich mit der gebauten Umwelt, so wie sie da ist, auseinandersetzen, sie vielleicht hier und dort weiterentwickeln und verändern. Aber bleibt da genug kreativer Spielraum für die Architekten, Architektinnen, die ihre Ideen auch gerne umsetzen und realisieren wollen?
Ich denke, in jedem Fall. Also die sorgsame Herangehensweise an einen Bestandsbau und die Beurteilung, ob ich versuche, sozusagen dem eine ganz eigene Note, ja, einzupflanzen oder ob ich versuche, im Duktus dessen, was ich vorfinde, weiterzuentwickeln. Das finde ich sind sehr reizvolle Aufgaben, die durchaus die Möglichkeit beinhalten, dass ich einem bestehenden Gebäude auch einen neuen Impetus mitgebe. Und genau darin liegt ja eigentlich der Charme und der Reiz, die Unvollkommenheiten oder die tollen Punkte in einem Bestandsgebäude zu heben, diese Potenziale sozusagen zu heben und damit zu spielen. Ich finde, das ist eine hochkreative Aufgabe, mindestens genauso anforderungsintensiv wie der Neubau einer Villa am See, sage ich mal. Ja, natürlich ein Lieblingsbeispiel früher für Architekturstudierende im ersten Semester. Aber gerade der Umgang mit dem Bestand erfordert so viel Kreativität und das finde ich ist unsere große Chance als Architektinnen und Architekten, wie wir Konkurrenz machen können, vielleicht auch gegenüber dem etwas liebloseren Bauen im großen Maßstab, wo wir teilweise am Ende die Fehler, die wir in den 70er Jahren mit großen Wohnsiedlungen in Vorstädten gemacht haben, zu wiederholen drohen. Vor dieser Gefahr ist der Bestand sozusagen gefeit, denn er bietet immer so viel eigene charakterliche Stärken. Wenn wir die heben, dann glaube ich, tun wir sehr viel Gutes und sparen nebenher auch graue Energie.
Sagt Gerhard Greiner, Architekt in Kassel und Präsident der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen. Beim Tag der Architektur unter dem Motto Einfach umbauen sind an diesem Samstag und Sonntag in Hessen 81 Objekte zu besichtigen. Informationen über Adressen, Öffnungszeiten, Führungen und Touren gibt es auf der Webseite der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen. Eine bundesweite Übersicht findet sich auf der Seite tagderarchitektur.de. Weiterbauen, Recycling, Transformation – das ist auch das große Thema für die Künstlerin Selma Selman, die sich selbst als Transformerin bezeichnet und deren Arbeiten jetzt in der Frankfurter Kunsthalle Schirn zu sehen sind. Selma Selman stammt aus einer Roma-Familie in Bosnien, die mit dem Recycling von Wertstoffen ihr Geld verdient hat. Die Erfahrungen auf dem elterlichen Schrottplatz prägen die künstlerische Arbeit von Selma Selman, etwa wenn sie in ihren Performances vor Publikum ganze Autos auseinandernimmt und zu Skulpturen neu zusammensetzt. Mein Kollege Jan Tussing hat sie getroffen.
Hi, my name is Selma Selman and I'm a performance artist, but I like to call myself Transformer.
Selma Selman ist eine Performance-Künstlerin, aber eigentlich sieht sie sich als Frau, die Dinge verändert. Sie ist eine Transformerin.
Why? Because in this show you can see how I transform some object which were supposed to be nothing. I make from them the flowers or I make them become meaningful objects.
In der Frankfurter Schirn steht die junge bosnische Künstlerin vor hydraulisch betriebenen Metallblumen aus Baggergreifern, die sich öffnen und schließen wie Lotusblumen. Diese nennt sie die Blumen des Lebens. Selma Selman macht aus Schrott bedeutungsvolle und wertvolle Objekte. Das hat sie von Kindesbeinen an gelernt, denn ihre Familie besitzt im bosnischen Bihać einen Schrottplatz, wo sie aus Altmetallabfällen die Wertstoffe extrahieren, um sie zu verkaufen. Als Kind hat Selma mit ihrem Vater auf dem Schrottplatz gearbeitet. Dort sind ihre Ideen entstanden. Zuerst begann sie auf Autoteilen zu malen. Heute aber interessieren sie die großen Skulpturen aus Schrott. Sie sind Hybride und werden fast wieder lebendig, wie Blumen, die vergehen und wachsen.
In this case, they're called flowers.
Selma Selman stammt aus einer Roma-Familie und ist die einzige promovierte Romnia in Bosnien. Als Frau und Angehörige einer diskriminierten Minderheit musste sie lernen, sich selbst zu transformieren, über sich hinaus zu wachsen. Denn natürlich sollte sie als Mädchen in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Deshalb haben ihre Arbeiten auch einen großen autobiografischen Anteil, sagt Schirnkurator Matthias Ulrich.
Das ist ein Subtext, der durch ihre ganze Arbeit verläuft, dass sie sich gegen diese Stigmatisierung einer Romnia-Person wendet, dass sie das einerseits natürlich nacherzählt oder wieder aufnimmt, den Faden, etwa von ihrer Mutter, die von ihrer Zwangsheirat mit 12 Jahren erzählt, als auch die ihrer väterlichen Seite, wo es darum geht, mit Niedriglohnarbeit, Altmetallverwertung ein Leben zu finanzieren.
Aus dem Extrahieren von Altmetall macht die 1991 geborene Selman eine Performance. Aus weggeworfenen Computern und Autos entstehen Gold- und Platinskulpturen. Oder aber hydraulisch betriebene Metallblumen, die sich wie das Leben selbst immer von Neuem verändern.
For me, the force is the life in itself, and life goes beyond art.
Für mich ist die Kraft das Leben selbst, sagt sie. Das Leben überschreitet die Kunst und die Kunst überschreitet das Leben. Und wenn man das verbindet, entstehen die Blumen des Lebens. Das ist eine Kraft, eine Lebenskraft, die dich antreibt.
Makes you do this.
Für die Frankfurter Schirn hat Selma Selman 4 dieser übergroßen Lebensblumen aus Schrott angefertigt. Zu sehen neben 2 großen Videoinstallationen und zahlreichen Zeichnungen. Werden und vergehen. Wachstum und Veränderung. Dafür stehen die Blumen des Lebens. Für Selma Selman der Sinn des Lebens.
Flowers of Life von Selma Selman. Zu sehen bis zum 15. September in der Schirn, Kunsthalle Frankfurt. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.